NDR Kultur à la carte.
Knapp 10 Stunden dürfte sie gedauert haben, die Pilgerwanderung des Lateinschülers Johann Sebastian Bach von Lüneburg nach Hamburg. Dort wollte der 16-Jährige an der Hauptkirche St. Katharinen die berühmte Orgel hören und vor allem Johann Adam Reinken, einen Star unter den Organisten seiner Zeit. Im Jahr 1701 war das und das Erlebnis muss den musikalischen Teenager tief beeindruckt haben. 4 Jahre später marschierte Bach sogar von Arnstadt nach Lübeck, gut 400 Kilometer weit. Diesmal wollte er in die Marienkirche zu den Abendmusiken von Dietrich Buxtehude. Heute ist das alles ein bisschen leichter. Wer eine berühmte Orgel hören möchte, kauft sich eine Aufnahme oder recherchiert im Internet. Aber Pilgerfahrten zu Orgeln gibt es immer noch. Und zu einer davon lädt ab morgen Christian Skobowski ein, der Ratzeburger Domorganist. Vorher hat er einen Zwischenstopp in Hamburg gemacht. Herzlich willkommen bei NDR Kultur à la carte, Herr Skobowski.
Guten Tag.
In 6 Konzerten von Juni bis September wollen Sie die Friese-Orgeln zum Klingen bringen, also die Instrumente der berühmten mecklenburg-vorpommerschen Orgelbauer-Dynastie in Grevesmühlen, Schwerin, Bützow, Parchim, Malchin und Malchow. Darüber wollen wir natürlich heute auch noch sprechen, aber Johann Sebastian Bach gibt uns die Möglichkeit zu einem Einstieg mit einer gewissermaßen persönlichen Note.
Also Johann Sebastian Bach ist natürlich mein Haus- und Hofkomponist. Ich bin als Kind mit seiner Musik aufgewachsen, der Kirchenmusiker unserer Gemeinde. Wir wohnten direkt neben der Erlöserkirche in Potsdam, spielte eigentlich fast nur Bach und das war meine Welt. Und wir haben im Kinderchor Weihnachtsoratorium gesungen, 1 Jahr 1 bis 3 die Kantaten, im nächsten Jahr 4 bis 6. Ich habe das im Sopran gesungen, ich habe das im Alt gesungen und im Stimmbruch dann im Tenor und als Student dann im Bass. Und in dieser Welt bin ich aufgewachsen.
Thank you. Der Eingangschor aus der Bach-Kantate Schmücke dich, o liebe Seele, war das mit dem Gabrieli-Konsort und den Gabrieli-Players unter Leitung von Paul McCreesh. Gewünscht von Christian Skobowski, dem Ratzeburger Domkantor und heutigem Gast in NDR Kultur à la carte. Und Herr Skobowski, das ist nun nicht Ihr Orchester, die Gabrieli-Players, aber dass Sie ein eigenes Barockorchester haben, was ein bisschen in diese Richtung geht, verdanken Sie, haben Sie mir erzählt, unter anderem Ihrer Tochter Anna.
Genau so ist es. Meine Tochter hat in Bremen begonnen, damals Barock-Cello zu studieren. Und vor 9 Jahren, da war sie, glaube ich, im 3. Semester, hat sie mich gefragt, ob sie mit ihren Kommilitonen, Kommilitoninnen mal eine Bach-Kantate begleiten kann. Und das war für alle Seiten spannend, weil meine Tochter wollte, dass mir das gefällt, was die jungen Leute machen. Und sie wollte auch, dass sozusagen sie auf ihren Vater stolz sein kann, dass er das gut hinkriegt. Und dann haben wir uns da getroffen für einen Kantatengottesdienst und haben die Kantate Schmücke dich, o liebe Seele gemacht. Und das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Der erste Akkord, 2 Blockflöten und 2 Oboen, ganz rein, und so blieb das. Sowas hatte ich eigentlich so noch nicht gehört mit den Orchestern, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und daraus ist eine Zusammenarbeit entstanden, die bis heute anhält. Meine Tochter hat dann in Amsterdam studiert. Sie hat im Europäischen Jugendbarockorchester gespielt, eine Zeit lang in Basel sich aufgehalten. Und die Kontakte, die sie dort geknüpft hat, die hat sie mir sozusagen zugänglich gemacht. Und wir stellen dann gemeinsam das Orchester zusammen, was dann die Oratorien und Kantaten im Ratzeburger Dom spielt.
Setzen Sie denn auch Ihr Barockorchester für zum Beispiel romantische Musik ein?
Also der Begriff Barockorchester ist ein bisschen irreführend. Also man müsste eigentlich sagen, Orchester mit authentischen Instrumenten. Die Instrumente, die wir heute im Sinfonieorchester benutzen, die benutzen wir ja auch noch nicht so lange. Also eine Bruckner-Sinfonie ist wahrscheinlich auch noch mit Darmsaiten gespielt worden. Und allerdings ist die Stimmung höher gegangen. Also man hat bei 415 Hertz, also einen halben Ton tiefer als es heute ist, bei Bach vielleicht kann man ansetzen. Und bei Mozart liegen wir dann bei 430 und bei Bruckner bei 435 Hertz. Also da gibt es Entwicklungen und die kann man bis zu einem bestimmten Punkt mit einem, ich sag jetzt nochmal, Barockorchester tun. Das ist bei den Streichern weniger das Problem. Die haben verschiedene Bögen für die einzelnen Epochen. Und die Bläser haben dann, also es gibt dann auch klassische Oboen, mit denen man dann Mendelssohn spielen kann und so. Ne? Also ich habe tatsächlich als letztes Elias auch mit alten Instrumenten musiziert.
Heute sprechen Sie so ganz selbstverständlich von Bruckner und dessen Sinfonien. In Ihren ersten 10 Lebensjahren war das ja ganz anders. Sie haben erzählt, Bach, Bach und nichts anderes als Bach gab es für Sie. Und dann kam eines Tages ein großes Erweckungserlebnis.
Also ich habe weniger Bach gehört, als dass ich ihn gespielt habe. Also ich habe mir alle Klavierauszüge von den Bach-Kantaten, die in der DDR erreichbar waren, sozusagen gekauft und habe am Klavier gesessen und das so durchgespielt für mich. Und dann hatten wir zu Hause eine Schallplatte, ich glaube 300 Jahre Gewandhausorchester. Und da gab es einen Ausschnitt aus einer Bruckner-Sinfonie, das war das Finale aus der 7. Und ich hatte sowas vorher noch nie gehört. Das war wirklich die Entdeckung eines neuen Landes, einer neuen Welt.
Das Finale würde den Rahmen unserer Sendung sprengen, deswegen senden wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Scherzo, aber ich glaube, da ist der Effekt relativ ähnlich.
Thank you.
So endet das Scherzo aus der 7. Sinfonie von Anton Bruckner. Günter Wandt, ein legendärer Bruckner-Dirigent, leitete das damalige NDR-Sinfonieorchester, eine Aufnahme von 1999. Sie hätten sich als Jugendliche auch für eine Orchesterlaufbahn begeistern können, Herr Skobowski, vor allem nach dieser Entdeckung der Bruckner-Welt, aber Ihr Weg war offenbar dann doch schon vorgezeichnet.
Also diese musikalischen Gottesdiensterlebnisse Sonntag für Sonntag, die haben mich so stark geprägt, dass ich eigentlich schon als 14-Jähriger Kirchenmusiker werden wollte. Das stand für mich eigentlich fest und das hat mal so eine kleine Phase gegeben, wo ich auch an das Orchester dirigieren und an Komposition gedacht habe. Aber das war wirklich nur eine Episode.
Man muss dazu sagen, dass Sie in der DDR aufgewachsen sind. Dass es also vielleicht nicht so ganz einfach war, diese Laufbahn einzuschlagen. Oder wie haben Sie das empfunden?
Ja, das stimmt. Also ich habe zum Beispiel kein Abitur machen dürfen. Ich musste nach der 10. Klasse die Schule verlassen. Das lag nicht an den Leistungen, die waren gut, sondern weil ich einfach nicht als zuverlässig galt. Mhm. Und ein Dirigierstudium wäre schon am fehlenden Abitur gescheitert. Und man wäre als Orchesterdirigent ja auch Betriebsleiter gewesen. Und da wäre ich wahrscheinlich nie in Frage gekommen. Aber das habe ich gewusst. Das war für mich auch nicht wirklich ein Problem. Also man hat ja in der DDR gelebt und kannte das so und nicht anders. Und der Kirchenmusikerberuf war ein schöner Beruf. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man auch alternative Dinge tun kann. Das war auch so ein bisschen so eine Welt für sich. Und ich habe das gar nicht als eine Einschränkung empfunden.
Hm. Ihre erste Stelle hatten Sie dann als Kantor und Organist an der Schweriner Paulskirche. Was haben Sie da vorgefunden? Was haben Sie gemacht?
Also es war eine volle Stelle. Das ist immer schon viel wert, wenn man nach dem Studium richtig auch anfangen kann. Die Orgel war in einem sehr desolaten Zustand. Die Orgel ist so alt wie die Kirche von 1869 und wurde allerdings mehrfach umgebaut, nicht zu ihrem Guten. Und der Chor war klein und ich habe dann relativ bald ein Vokalensemble gegründet, also einen zweiten Chor. Und wir haben die Restaurierung der Orgel angeschoben. Also es war dann klar, dass nur der Rückbau auf den Originalzustand gut für die Orgel ist und für den Raum. Und es gab in der Paulskirche, als ich anfing, auch nicht so viele Konzerte. Da habe ich auch versucht, das auch als Konzertort ein bisschen zu etablieren. Und ich habe auch mit meinem Kollegen am Dom gut zusammengearbeitet. Also wir haben da keine Konkurrenz aufgebaut, sondern haben da auch Hand in Hand gearbeitet. Es war eigentlich eine schöne Zeit.
Über die Orgel könnten Sie bitte noch ein bisschen was sagen, denn sie ist ja in gewisser Weise schuld daran, dass Sie nun in den nächsten Wochen und Monaten die Pilgerreise antreten.
Ja, also die Orgel ist von Friedrich Friese III. Man sagt III, weil der Vater von ihm auch Friedrich hieß, das war also Friese II und dessen Onkel, das war Friese I, alle Orgelbauer und dann gab es noch einen Friese Null, der hieß dann aber Matthias Friese. Und diese Orgel von Friese III, die ich dann in dem desolaten Zustand spielte, da passierte Folgendes, ich habe eigentlich von den 30 Stimmen, die dort vorhanden waren, immer nur 12 benutzt, weil die viel schöner als die anderen waren. Und ich hatte keine Ahnung von Orgelbau und nichts und habe aber intuitiv die original erhaltenen Pfeifen gespielt. Ja. Und daran merkte man, dass alles, was hinterher kam, nicht so gelungen war. Und dann gab es große technische Probleme und es war klar, es muss was gemacht werden. Und dann habe ich mich mit diesem Klang des 19. Jahrhunderts ja erstmal auseinandersetzen müssen. Das war gar nicht so sehr meine Welt, aber im Zusammenhang mit der Restaurierung bin ich dann sozusagen damit reingewachsen und habe mich dann also mit Orgelmusik des 19. Jahrhunderts auch verstärkt dann beschäftigt.
Aber wer in Mecklenburg landet, beschäftigt sich naturgemäß auch mit den Komponisten aus der Region, den Hofkomponisten aus Schwerin und Ludwigslust. Und auch da haben Sie Spuren hinterlassen mit einer Ausgrabung, einer Wiederentdeckung.
Also es gab und gibt auch heute noch einen Violinisten aus der Staatskapelle in Schwerin, Stefan Fischer, der sich wirklich verdient gemacht hat, um die Wiederaufführung von vergessener Musik aus Schwerin, aus Ludwigslust, also aus der Umgebung des Hofes. Und der sang auch bei mir im Chor mit. Und da haben wir das ein oder andere Werk mit dem Chor auch schon gemacht. Und dann habe ich Freunde in Berlin, die einen Verlag gegründet haben, den Ortus Musikverlag. Und die haben von Hertel das Passionsoratorium Der sterbende Heiland gedruckt. Und ich hatte die Möglichkeit, die erste Aufführung nach 150 Jahren zu machen mit diesem Werk. Und ich weiß gar nicht, ob wir zu diesem Anlass das Orchester auch gegründet haben. Wir haben Dietrich Hempel, dem Konzertmeister der Schatzkapelle und der Solo-Oboistin Sabine Caselow, ein Orchester gegründet, Concerto Celestino. Also das war jetzt kein festes Orchester, sondern es ging einfach darum, dass man unabhängig von Spielplänen auch die Möglichkeit hat, musikalisch zusammenzuarbeiten. Und wir haben dieses Oratorium dann erst aufgeführt.
Und was haben Sie daraus jetzt für unsere Sendung ausgewählt?
Es gibt in dem Oratorium eine Bearbeitung eines Chorals für Tenorsolo und Instrumente. Und das ließ sich gut auf die Orgel übertragen. Ich war immer auf der Suche nach Musik, die zwischen Bach und Mendelssohn ist, weil es gibt dazwischen kaum große Komponisten, die für die Orgel geschrieben haben. Und Hertel ist genauso auf der Strecke dort gewesen, und um da so ein bisschen auch eine Repertoire-Liste zu füllen.
Sie hören NDR Kultur à la carte, heute mit Christian Skobowski, dem Ratzeburger Domkantor. Seine Laufbahn hat er in den 90er Jahren an der Schweriner Paulskirche begonnen, und gerade war er zu hören auf der Friese-Orgel mit einer eigenen Bearbeitung der Arie »Wenn sterbend meinen Sinnen« von Johann Wilhelm Hertel. Herr Skobowski, Sie erwähnten gerade, zwischen Bach und Mendelssohn klaffe eine Lücke, was Orgelkompositionen betreffe. Wie kommt das?
Also es gibt schon Orgelkompositionen auch in der Zeit, also das ist nie abgebrochen, aber die großen Komponisten der Wiener Klassik haben uns keine nennenswerte Orgelmusik hinterlassen. Mozart hat zwar Orgel gespielt, aber eher improvisiert. Es liegt vielleicht daran, dass die Kirchenmusik ihre Bedeutung verloren hat. Also in der Bachzeit gab es dann noch so sogar städtische Kirchenmusikangestellte, und das hat, glaube ich, ein bisschen in der Zeit der Aufklärung nachgelassen. Und die Oratorien, die zum Beispiel Mendelssohn komponiert hat, die sind ja dann eher in bürgerlichen Umgebungen aufgeführt worden. Und diese Rückbesinnung auf Bach und Schütz und deren Funktion in der Kirche, das hat dann später eingesetzt.
Insofern war es vielleicht folgerichtig, dass Sie 2002 Mecklenburg verlassen haben und nach Mitteldeutschland gegangen sind, eine einfache Kirche gegen einen Dom ausgetauscht und eine Friese-Orgel gegen Silbermann-Orgeln ausgetauscht haben. Da muss doch das Herz eines jeden Organisten ganz schnell schlagen, oder?
Naja, so ein Wechsel hat ja immer zwei Gründe. Man geht irgendwo hin, weil man was für interessant findet, aber manchmal muss man auch wechseln, weil man was abschließen muss oder so. Und das war meine erste Stelle, ich war da 9 Jahre. Das ist dann auch so ein Zeitpunkt, wo ein Wechsel auch vernünftig ist, erstmal so ganz nüchtern gesagt. Und die Frieseorgel mit ihren warmen Tönen, die habe ich eigentlich nur ungern zurückgelassen. Also ich hatte, meine Kollegen werden sich jetzt wundern, wenn ich das sage, es war gar nicht so, dass ich die große Silbermann-Orgel in Freiberg sofort so ganz toll fand, weil ich noch mich so stark auch mit dieser Romantik beschäftigt hatte. Das hat eine Zeit gedauert. Ich muss es vielleicht erklären, diese romantischen Orgeln sind sehr grundtönig. Das heißt, die Farbpalette spielt sich auf der gleichen Lage ab. Das heißt, es gibt in verschiedenen Lautstärken und Klangfarben Stimmen, die die gleiche Tonhöhe haben, während bei den Barockorgeln hat man zwar auch diese Grundlage und dann werden aber eher die Obertöne verstärkt durch eigene Stimmen. Also es ist eine ganz andere Klangästhetik und da musste ich erstmal wirklich umlernen in Freiberg. Und auf der anderen Seite hatten wir natürlich die Freiberger Silbermann-Orgel das ganze frühbarocke Repertoire eröffnet. Also ich bin sozusagen aus Norddeutschland weggegangen und habe dann aber angefangen, in Sachsen norddeutsche Orgelmusik zu spielen. Also Buxtehude, Scheidemann, also die ganze Hamburger und Lübecker Orgelmusik, die habe ich dann erst in Freiberg gespielt, weil das auf einer romantischen Orgel dann nicht so gut darstellbar war.
Und Sie sind doch dann wahrscheinlich von einer Kirchengemeinde, an der erstmal so gut wie gar nichts vorhanden war, mitten ins Herz einer lebendigen Kirchenmusiktradition geraten.
Ja, da gab es eine ganz große Tradition, der Chor, die Gottesdienste, die Silbermann-Gesellschaft, es gab den Orgelwettbewerb, die Silbermann-Tage. Das ist natürlich eine sehr reiche Landschaft gewesen, allerdings auch wirklich beschränkt dann auf die Zeit der Silbermann-Orgeln. Also das war dann auch relativ überschaubar. Das war vielleicht auch der Grund, warum ich dann nach 5 Jahren dann doch wieder in den Norden zurückgegangen bin. Aber erstmal war das für mich toll. Ich habe da nochmal viel gelernt. Das war so wie ein Konzertexamen. Und das Besondere neben diesen wirklich bedeutenden Orgeln von Silbermann war konkret am Dom, dass ich dort einen Kinderchor hatte, der wirklich sehr schön gesungen hat. Und die haben jeden Sonntag im Gottesdienst den liturgischen Dienst versehen. Die sind da mit ihren schwarzen Mäntelchen eingezogen und haben das Kyrie und Gloria gesungen und den Halleluja-Vers. Und dann sind sie wieder ausgezogen und haben das Sonntag für Sonntag gemacht. Zuverlässig. Das ist etwas, was es woanders gar nicht mehr gibt. Ne?
Und nach dem Gottesdienst haben Sie Ihre schwarzen Mäntelchen abgeworfen und sind tobend durch die Gegend gerannt, wie alle anderen Kinder auch.
Vielleicht, das weiß ich nicht genau, weil ich musste an der Orgel sitzen bleiben. Für mich dauerte der Gottesdienst länger.
Auch in Freiberg ist eine CD unter Ihrer Leitung entstanden und wir haben auch davon eine Kostprobe.
Thank you.
Abendmusik im Freiberger Dom heißt ein Album, das beim Label Querstand erschienen ist. Daraus hörten wir Johann Sebastian Bachs Choral und Bearbeitung Nun komm der Heiden Heiland mit der Freiberger Domkurrende und Christian Skubowski Orgel. Auch diese Aufnahme hat er für unsere Sendung für NDR Kultur à la carte ausgesucht. Gespielt haben Sie das, Herr Skubowski, auf der über 300 Jahre alten Silbermann-Orgel im Freiberger Dom. 2007 sind Sie dann nach Ratzeburg weitergezogen und da haben Sie es auf einmal mit drei Orgeln, die in den 1970er und 80er Jahren gebaut worden sind, zu tun. Also wieder eine völlig andere Klangwelt.
Ja, da musste ich mich dann nochmal umstellen. Die romantische Orgel und dann auch die Silbermann-Orgel, die haben es einem letztlich leicht gemacht, weil die musste man nur spielen. Die Orgeln, die haben einem gesagt, welche Sprache man mit ihr sprechen muss. Und man musste sich nur auf diese Instrumente einlassen. Also das war irgendwie wie so eine Beziehung. Während die modernen Instrumente, zumindest im Vergleich dazu, relativ nüchtern für mich erstmal waren. Und da musste ich ganz viel Charakter selber hineingeben. Was ja das Normale eigentlich ist, wenn man ein Instrument spielt. Wir hatten ein Problem, wir hatten Schimmelpilzbefall in allen Instrumenten in den Orgeln und das war für mich aber ein Glück im Unglück, weil dadurch, also nachdem die Orgeln gereinigt wurden, wurden sie nachintoniert. Also die große Domorgel war für meine Ohren ein bisschen zu laut für den Raum und wir konnten das ein bisschen abmildern und haben sozusagen auch die symphonischen Qualitäten der Orgel ein kleines bisschen noch mehr ausgereizt. Und ich habe dann so im Laufe der Zeit mich dann auch an meiner jetzigen Hausorgel wohlgefühlt. Das hat eine Weile gedauert irgendwie. Ich bin eigentlich nicht unbedingt wegen der Orgeln erst nach Ratzeburg gegangen, sondern wegen des Raumes und auch der Erwartungen, die ich an den Chor hatte, den ich dann davor gefunden habe.
Vielleicht ist das sowieso eine ganz gute Gelegenheit, uns mal zu schildern, was alles zu den Aufgaben eines Kirchenmusikers und Organisten gehört. Denn die meisten Menschen nehmen ja heute die nur noch wahr, wenn sie eine Trauerfeier besuchen oder eine Hochzeit oder Weihnachten in die Kirche gehen. Da spielt da eben eine Orgel. Aber Sie machen ja noch wesentlich mehr.
Also ich fange mit der Ausbildung an. Es ist ja eine sehr breite Ausbildung. Es gibt Klavierunterricht, es gibt Orgelunterricht. Das ist nochmal unterteilt in Literaturspiel und in Improvisation. Man hat Gesangsunterricht, Gehörbildung, Musiktheorie, man hat theologische Fächer und dann hat man Orchester dirigieren und vor allem Chorleitung. Und das zeigt dann schon, was im Beruf erwartet wird, also dass man auf der Taste fit ist und mit Menschen arbeiten kann. Und dann kommt noch dazu in der Ausbildung, dass man ein Melodieinstrument spielen muss. Es gibt ja viele Kollegen, die einen Flötenkreis leiten oder einen Posaunenchor. Das sind dann schon eigentlich drei verschiedene Berufe, die wir in einer Person sozusagen vereinigen. Und das ist die Musik und das sind dann vielleicht 25% und der Rest sind dann Organisationen. Denn alles, was damit zusammenhängt, also wir sind ja alle kleine Intendanten und müssen unsere Plakate selber entwerfen und die Eintrittskarten und die Stühle rücken und die Finanzen organisieren. Ja, also ich sitze viel am Telefon und am Computer und bin froh, wenn ich einmal am Tag ein oder zwei Stunden Zeit habe, an der Orgel zu sitzen. Das ist die Realität.
Und Texte schreiben gehört auch zu Ihren Aufgaben. Ich zitiere mal aus dem Jahresprogramm für die Ratzeburger Dommusik 2024. Auch wenn es fast banal klingt, der ganz großen Musik gelingt es, ihre Zuhörerschaft trotz der bedeutungsschweren Themen am Ende in einen dankbaren Zustand des Glücks zurückzulassen. Lassen Sie sich diesen Moment nicht entgehen. Ist das nicht fast ein bisschen traurig, dass man den Menschen das noch so ans Herz legen muss?
Naja, wenn ich vor 20 Jahren ein Plakat rausgehangen hätte mit der Hamollmesse, dann wäre das Konzert ausverkauft gewesen. Es gibt heute viele Leute, die sich unter dem Begriff Hamollmesse gar nichts vorstellen können oder vielleicht denken, das ist doch sehr ernste Musik und das nur mitten im Juni, passt das eigentlich jetzt zu meiner Gemütslage oder so. Und da muss man ein bisschen verbal vermitteln und natürlich dann später auch im Musikalischen. Also das ist natürlich auch eine Herausforderung. Wir sind natürlich, wie überall auch in der Kirche, damit konfrontiert, dass die Erwartung an eine stilistische Breite immer größer wird. Denn wir haben jetzt im Augenblick ja nur über mehr oder weniger klassische Musik gesprochen. Und meine Auffassung ist die, dass es schon wichtig ist, gerade in der Kirchenmusik, die klassische Musik weiter zu pflegen, weil sie einfach aus unserer großen Tradition kommt und mit ihr verbunden ist. Und für Menschen, die ohne diese Hörerfahrung aufgewachsen sind, muss ich etwas Vermittelndes tun.
Und was tun Sie, außer Texten zu schreiben?
Also wir haben oft am Abend vorher so eine Art Klangprobe gemacht bei unseren Kantatengottesdiensten. Wir haben also sozusagen in die Generalprobe eingeladen und gerade diese Kantate Schmücke dich über liebe Seele, erinnere ich noch, mal nur die Streicher gespielt, dann wie die Bläser dazukommen, welche Rolle die Melodie hat, wie die Melodie dann von den drei anderen Stimmen aufgenommen wird, also wie sowas zusammengebaut ist und was den Unterschied eines Eingangschores und eines Rezitatives ausmacht und solche Dinge.
Es gibt ja nun immer mehr Stimmen, die fordern, dass auch die Kirche sich öffnen müsse, dass moderne Gottesdienstformen eingeführt werden sollten, was ja auch vielerorts schon passiert. Mehr Partizipation, mehr Interaktion, alles niedrigschwelliger. Und das betrifft am Ende auch die Musik. Was halten Sie denn davon? Kann man Menschen erreichen, indem man Pop-Gottesdienste anbietet, indem man mehr Taizé-Lieder oder überhaupt Musik aus ihrem täglichen Umfeld im Gottesdienst integriert?
Das ist eine schwere Frage. Also es ist ja so, dass immer die Gefahr der Polarisierung besteht. Wir haben dann nicht mehr eine Gemeinde, sondern wir haben die Klassikgemeinde und die Popgemeinde und so weiter. Und das ist das eigentliche Problem. Ich glaube, wir müssen in der Kirche eine Liturgie und eine Musik haben, die möglichst viele verstehen und die möglichst viele auch zusammenhält. Wo ist der kleinste gemeinsame Nenner? Und diese Frage kann ich aber nicht beantworten. Ich bin der Überzeugung, dass es nach wie vor die klassische Musik ist, die wir allerdings vermitteln müssen, wie ich das vorhin schon sagte. Und natürlich öffne ich mich punktuell auch anderen Dingen. Aber mein Schwerpunkt bleibt sozusagen das, was mit der Tradition verbunden ist. Aber grundsätzlich gilt die Qualitätsfrage. Ja. Also es nützt ja nichts, wenn ich was Gutes, Bewährtes aufgebe, bloß weil es gerade nicht up-to-date ist und ersetze das durch etwas Neues, was die Qualität nicht bietet. Also wenn die Qualität gut ist, bin ich völlig offen für alle Stile und so, das ist gar keine Frage. Aber wenn man nur um jeden Preis sagt, das muss was Neues oder was anderes sein, bin ich eher zurückhaltend.
Die nächste Musik sollte auf jeden Fall nochmal ganz nach Ihrem Geschmack sein. Sie stammt von John Bull, dem vielleicht größten Tastenvirtuosen des frühen 17. Jahrhunderts, der übrigens eine ganz abenteuerliche Lebensgeschichte hatte, das Nachlesen lohnt. Wie haben Sie den Weg von Bach zu Bull gefunden?
Es gibt in Ratzeburg einen sehr netten und hilfsbereiten Menschen, Horst Otto Müller, der mich ansprach, dass William Boyce seinen 300. Geburtstag im Jahre 2011 feiert. Und er ermunterte mich, eine Aufnahme mit Werken von Boyce zu machen. Das ist ein Mensch, der eine Generation nach Händel in London tätig war. Und einer der ersten war, der alte Musik gedruckt hat, also als musikalischer Denkmalpfleger tätig war. Man hat ja damals nur zeitgenössische Musik aufgeführt, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Also selbst bei Bach war das so, der hat eine Kantate komponiert, die wurde dann am Sonntag aufgeführt und dann verschwand sie im Archiv und wurde vielleicht nochmal 4 Jahre später wieder aufgeführt, aber seine Nachfolger haben sich dafür, glaube ich, wenig interessiert. Und bei Boyce war das dann ein bisschen anders, der hat dann also alte englische Musik ediert und aus dieser Sammlung Cathedral Music stammt eben auch von John Bull, dieses Stück, was ich ausgesucht habe, weil es so ein bisschen auch meinen Schwerpunkt in Ratzeburg zeigt. Ich arbeite sehr gerne mit Sängerinnen und Sängern zusammen, die auch Chorsänger sind. Also die nicht nur Solisten sind, sondern auch sehr gut als Ensemble funktionieren und die zusammen im und mit dem Chor singen. Also ich sage immer, das ist so ein bisschen wie beim Konzertmeister. Der Konzertmeister spielt nicht nur sein Solo, sondern sitzt in den ersten Geigen und spielt alles mit und tritt dann hervor. Und so wird es bei Bach zum Beispiel gewesen sein, bei den Bach-Kantaten. Die 4 Solisten waren eigentlich der Chor. Vielleicht gab es gar nicht mehr Sänger. Da gibt es ja auch diese Diskussion, wie groß war Bachs Chor. Und diese Aufnahme, die wir jetzt hören, da habe ich also 5 Sängerinnen und Sänger, mit denen ich regelmäßig zusammengearbeitet habe. Die beginnen, diese große Motette. Die Orgel spielt auch eine besondere Rolle, weil sie nicht nur Begleitung ist, sondern auch obligate Stimmen übernimmt. Und dann schleicht sich der Chor praktisch noch mit dazu. Das ist wie so ein Refrain. Also die Musik wächst dann nochmal klanglich.
NDR Kultur à la carte, heute mit Musikwünschen von Christian Skobowski, Domkantor in Ratzeburg. Und das war eine Aufnahme mit seinem Ratzeburger Domchor, Oh Lord, My God, von John Bull. In den Solopartien Marie-Louise Werneburg und Jana Reiner, Sopran, Marlene Herzog, Alt, Michael Schaffrath, Tenor, Clemens Heidrich, Bass und Sebastian Knebel, Orgel. Herr Skobowski, Sie erwähnten eben, Sie mögen es gerne, wenn die Solisten auch den Chor darstellen oder im Chor mitsingen. Wenn man das freiwillig so macht, ist das ja wunderschön. Aber Sie waren ja nun auch während der Pandemie mindestens 2, wenn nicht gar 3 Jahre lang gezwungen zu improvisieren und mit sehr kleinen Ensembles möglichst sehr große Musik aufzuführen.
Also mit der Kleinbesetzung vor allem eine Aufnahme. Wir haben die Johannespassion in der kleinstmöglichen Originalfassung aufnehmen können. Es gibt ja inzwischen auch diese berühmten Aufnahmen so für ein Tenor, Perkussion und Orgel. Das meine ich nicht, sondern wir haben sozusagen die Streicher einfach besetzt, allerdings auf die Flöten verzichtet, 2 Oboen, also 8 Instrumente und dann 8 Sängerinnen und Sänger, also jede Stimme doppelt besetzt. Jeder hat eine Arie gesungen, eine Rolle gehabt und alle 8 haben zusammen den Chor gesungen. Wir hatten in der Corona-Zeit einen Tag für die Proben und dann haben wir das aufgenommen. Wir haben es auch gefilmt, also es ist wirklich visuell und akustisch nachzuhören. Und das war nur möglich, weil ich mit allen 8 Sängern schon lange zusammengearbeitet hatte und die sozusagen sich sofort in dieser Kürze der Zeit als Chor auch zusammengefunden haben und sehr homogen dann auch gesungen haben. Und das natürlich unter diesen erschwerten Bedingungen. Wir hatten 3 Meter Abstand zueinander. Also wir haben den ganzen Chorraum der Kirche gefüllt mit 16 Leuten und jeder hatte sein eigenes Mikrofon vor der Nase. Und die Aufnahme ist aber, glaube ich, gelungen.
Also wenn man das hört, vermisst man wirklich überhaupt nichts. Eine ganz kurze Erinnerung an das Musikleben zu Corona-Zeiten. Die komplette Aufnahme der Bachschen Johannespassion von der Ratzeburger Dommusik finden Sie als Video im Internet, wie auch eine ähnliche Produktion des Weihnachtsoratoriums. Die norddeutsche Orgellandschaft ist ja reich an Schätzen. Da haben wir vor allem in Hamburg und Niedersachsen die barocken Instrumente von Arp Schnitger, während der Orgelbau in Mecklenburg und Vorpommern im 19. Jahrhundert seine Blütezeit erlebt hat. In den nächsten Wochen, Herr Skobowski, werden Sie sich sehr viel mit romantischer Orgelmusik beschäftigen, nämlich während Ihrer musikalischen Pilgerreise. Und darüber wollen wir jetzt nochmal sprechen.
Ja, also der Auslöser war, dass die Restaurierung der Orgel in der Paulskirche in Schwerin 25 Jahre zurückliegt. Und das ist für mich so ein kleines persönliches Jubiläum, das mir ja wichtig ist. Und dann habe ich überlegt, wie gehe ich damit um? Und dann hatte ich so die Vorstellung, auf dieser Orgel und weiteren Friese-Orgeln zu spielen. Es sind dann 6 große Friese-Orgeln geworden. Und die sind ja in der Zeit entstanden, als Mendelssohn seine 6 Orgelsonaten komponiert hat. Und ich werde an jeder Orgel eine der 6 Sonaten spielen. Ja. Also ich spiele nicht das gleiche Programm jedes Mal, sondern es gibt immer wieder was Neues. Und der Friedrich Friese III, das sind also alles Orgeln von Friedrich Friese III, der hat seine Ausbildung in Berlin gemacht und war dann auch in Paris bei dem berühmten Cavalier Coll. Und der hat ja die ganzen französischen Orgelkomponisten mit Instrumenten versorgt, vor allem César Franck. Und ich werde dann in jedem Programm auch eines der größeren Werke von César Franck spielen und damit also die Orte sozusagen bereisen. Und dann gibt es zum Start, wenn wir das erste Konzert in Gräfismühlen haben, noch einen Auftakt mit 2 Orgeln von Friese II und Friese I in Großsalitz und in Kirchmummendorf. Und in der Nähe des vorletzten Konzertes in Malchin gibt es in Zettemin auf einem Dorf eine Orgel von dem Urfriese, dem Matthias Friese. Das ist dann noch eine Barockorgel. Und das kombinieren wir auch. Da gibt es dann nachmittags das eine und abends das andere Konzert.
Und stellen Sie sich vor, dass sozusagen Ihre Pilgergemeinde dann mit Ihnen reist, von einer Orgel zur nächsten und das ganze Projekt auf diese Weise verfolgt?
Also ich habe das ja noch nie gemacht. Ich bin ganz gespannt. Und ich hoffe ja, dass dank dieser Sendung viele Leute jetzt Lust kriegen, da mitzufahren. Also das erste Konzert wird morgen Abend um 18 Uhr in Griffismühlen sein. Und es gibt einen schönen Prospekt, wo man dann nachlesen kann, wo die anderen Konzerte sind. Und vielleicht hat die eine oder der andere dann Lust, sich mit mir auf diese Pilgerreise zu begeben.
Und Sie haben in den nächsten Wochen dann ein ganz schönes Übepensum vor sich, weil das eben nicht der Bach ist, den Sie regelmäßig im Gottesdienst so locker abrufen können.
Ja, es sind natürlich auch viele Stücke dabei, die ich im Repertoire habe. Sonst könnte man das jetzt nicht mit 6 verschiedenen Programmen machen. Aber es gibt noch 1,5 Mendelssohn-Sonaten, die ich noch nicht gespielt habe. Die muss ich jetzt irgendwie noch in die Finger bekommen.
Sie haben mir erzählt, dass Sie zu Hause nicht mehr sehr viel Musik hören, was man gut verstehen kann, wenn jemand sich beruflich den ganzen Tag damit beschäftigt. Aber in gewisser Weise haben Sie wahrscheinlich doch sehr viel Musik zu hören bekommen, nämlich aus den Zimmern Ihrer Kinder, die ja alle Musiker geworden sind, wenn sie auch nicht in ihre Fußstapfen getreten sind.
Also meine Tochter Anna mit dem Barockcello ist ja quasi in meine Fußstapfen getreten, weil wir ja ähnliche Musik machen. Und von meinem Lehrer Volker Bräutiger, meinem Orgellehrer, habe ich jazzverwandte Stücke gespielt und geübt. Und die hat mein Sohn Jakob möglicherweise gehört. Und dann gibt es ja auch bei Olivier Messiaen diese Skalen. Und das ist ja im Grunde genommen auch die Substanz, aus der die Jazzmusik besteht. Und der hat irgendwann angefangen und hat so Jazz-Sachen ausprobiert, hat im Radio Sachen gehört und hat dann so seinen Weg gefunden. Hat in Berlin Jazz studiert, jetzt gerade seinen Bachelor gemacht und bekommt jetzt ein Stipendium vom DAAD, mit dem er im September für 2 Jahre nach New York geht und an der Wiege weiter studieren darf. Mhm. Und das ist natürlich das große Ereignis in unserer Familie, über das wir uns alle sehr freuen. Und dann gibt es noch einen dritten Sohn, den Till, der auch Jazz macht, aber der wieder seinen eigenen Weg geht und der ist Schlagzeuger.
Spielt aber nicht mit Jakob zusammen?
Ach doch, gelegentlich schon. Die sind 5 Jahre auseinander, sie sind jetzt in verschiedenen Phasen, aber können auch sehr gut miteinander musizieren und über die Dinge reden, die sie machen.
Und Jakob ist jetzt kurz davor, seine erste CD zu veröffentlichen?
Ja, als ich die Einladung in diese Sendung bekam, da saß er gerade mit 2 Kommilitonen in meinem Arbeitszimmer, da steht ein Flügel und die haben sich auf ihre erste Aufnahme vorbereitet. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, ob man das auch noch mit in die Sendung nehmen kann. Und ich glaube, gestern oder vorgestern ist der erste Titel fertig gemischt worden und fertig. Und der soll jetzt zu hören sein.
Ganz andere Töne also zum Ende unserer im besten Sinne etwas orgellastigen Sendung. Aber das ist ja kein Wunder, wenn man einen Organisten zu Gast hat. Christian Skobowski, Kirchenmusiker am Ratzeburger Dom und Reiseleiter einer musikalischen Pilgerfahrt zu den Mecklenburg-Vorpommerschen Frieseorgeln zwischen Juni und September. Alles Gute dafür und viel Erfolg, Herr Skobowski.
Dankeschön.
Mein Name ist Christiane Irrgang. Wenn Sie noch mehr Orgelmusik hören möchten, machen Sie sich am besten gleich morgen auf nach Groß-Salitz, Mummendorf oder Grevesmühlen, alle in Mecklenburg-Vorpommern. Wir verabschieden uns jetzt mit Inner Voices von und mit Jakob Reisener am Klavier, Pelle Buschmann Kontrabass und Jonas Friese Schlagzeug.